Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Wieso, weshalb, warum, wozu eigentlich? Sind Sie auch schon gespannt darauf, warum das Volk Israel diesmal unzufrieden sein wird? Herzlich willkommen zu einer neuen Glauben-Geschichten-Folge. Ich freue mich, dass Sie mitlesen, mitdenken, mitfühlen. Vor allem aber freue ich mich über die vielen positiven Rückmeldungen zu den Glauben-Geschichten-Sendungen. Ich freue mich, dass sehr viele Menschen erleben, wie das Lesen der Heiligen Schrift, wie das Lesen dieser alten Geschichten ihr Leben verändert. Und das wollen wir auch dieses Mal tun. Und zwar 4. Mose, Kapitel 21, dort sind wir beim letzten Mal stehen geblieben. 4. Mose, Kapitel 21 und dort ab Vers 1. Und der Kanaaniter, der König von Arad, der im Südland wohnte, hörte, dass Israel den Weg nach Atarim kam. Als ich so für mich die Geschichte las, dachte ich mir, ja, stimmt. Ja, ja, das Volk Israel ist ja nicht alleine auf der Welt. Es sind ja andere Völker, die da leben. Es geht nicht nur um Israel und seine Bedürfnisse, sondern auf dem Weg, auf dem sich Israel befindet, gibt es ja auch noch andere Völker. Und in der letzten Episode, wenn Sie sich erinnern, sind wir ja so einem Volk begegnet, nämlich das Volk Israel auf ihrem Weg in das versprochene Land will durch das Land Edom ziehen. Das sind so die Nachkommen Esaus, eigentlich Familie Israels. Und sie stellen die Anfrage an den König von Edom, dass sie doch bitte durch das Land durchziehen. Nicht durch ihre Äcker, nicht durch ihre Weinberge, auch nichts eigentlich von den Dingen des Landes verwenden. Nicht mal das Wasser eigentlich, sagen sie. Wir brauchen nicht mal Wasser. Und wenn wir es brauchen würden, dann würden wir sogar dafür bezahlen. Aber Edom, der König von Edom, das Volk von Edom sagt, nein, zieht nicht durch unser Land, zieht durch um unser Land herum. Also es gibt Völker. Es gibt Völker, die in diesem Land wohnen. Und Israel ist jetzt auf dem Weg. Und der König von Arad, ein Kanaaniter, hört, dass Israel kommt. Und er kämpft gegen Israel und führt Gefangene von ihm weg. Er lässt sich nicht mal auf eine Diskussion ein. Es kommt gleich zum Kampf. Und Israel hat Gefangene zu verbuchen. Vers 2, Kapitel 21, Vers 2. Da legte Israel dem Herrn gegenüber ein Gelübde ab und sagte, wenn du dieses Volk wirklich in meine Hand gibst, dann werde ich seine Städte mit dem Bann belegen. Der Konflikt weitet sich aus. Israel will gegen das Volk kämpfen und erhofft sich den Segen des Herrn. Und der Herr hörte auf die Stimme Israels und gab die Kanaaniter in seine Hand. Und es belegte sie und ihre Städte mit dem Bann. Und man gab dem Ort den Namen Horma, was so viel eben heißt wie Bann und Vernichtung. Und sie brachen auf vom Berg Hor auf dem Weg zum Schilfmeer, um das Land Edom zu umgehen. Ja, sie können ja nicht durch das Land hindurchlaufen, also müssen sie das Land umgehen. Und die Seele des Volkes wurde ungeduldig auf dem Weg. Oder man könnte auch sagen, die Seele wurde kurz. Also sie hatten keine Kraft mehr, den Weg wohl auszuhalten. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Und dann kommt jetzt die Frage, die ich schon eingangs formuliert habe. Wozu eigentlich? Ja, Vers 5. Wozu habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Eines der ersten Male, wo das Volk sich nicht gegen Mose und Aaron wendet und sie angreift, dass sie aus Ägypten herausgeführt haben, sondern hier anerkennen sie ja wenigstens, dass es Gott war und Mose waren. Also sie zusammen, sie haben sie aus Ägypten heraufgeführt. Aber viel entscheidender ist ja diese Frage, wozu? Wozu eigentlich? Damit wir in der Wüste sterben? Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber man hat so das Gefühl, ist ja klar. Was hätten wir denn sonst erwarten sollen vom Volk? Als erneut einen Ausbruch ihrer Ungeduld, ihres Frustes, ihres Zorns über die Situation. Sie hätten ja auch sagen können, okay, der Weg ist lang, Der Weg ist hart. Es ist nicht so einfach. Wir hätten es uns leichter vorgestellt. Aber wir bleiben positiv, wir bleiben optimistisch, wir bleiben hoffnungsvoll. Aber das schafft das Volk nicht. Wozu habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Damit wir in dieser Wüste sterben? War das das Ziel der ganzen Sache? Unser Tod? Wobei wir ja, seitdem wir diese Geschichten angefangen haben zu lesen, wir immer festgestellt haben, dass alles, was Gott getan hat, diente dazu, dass Leben möglich wird oder möglich bleibt oder erneut möglich gemacht wird. Aber sie haben das Gefühl, dass das Ziel des Ganzen der Tod ist. Und sie fahren fort, denn es ist kein Brot und kein Wasser da und unsere Seele ekelt sich vor dieser Nahrung. Und damit meinen sie wohl das Manna, das sie jeden Tag essen. Es ekelt uns an, nicht schon wieder Manna. Und außerdem Wasser gibt es auch nicht. Und diese Episode haben wir gerade beim letzten Mal gelesen. Es gab kein Wasser und das Volk war verzweifelt. Sie greifen Mose an, sie greifen Aaron an und sie sind unzufrieden mit sich und mit der ganzen Situation. Was hätten Sie denn gemacht? Wie hätten Sie reagiert? Wie hätte ich denn reagiert? Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk, und sie bissen das Volk. Und es starb viel Volk aus Israel. Und wir hatten das schon mal. So eine Situation, dass sich das Volk Israel eine selbsterfüllende Prophezeiung zuspricht. Hier sind wir in dieser Wüste, damit wir sterben. Ist das der Grund, warum wir hergekommen sind? Dass wir sterben? Und dann ist so die Antwort des Lebens oder die Antwort Gottes gut. Wenn ihr das denkt, wenn ihr euch das wünscht, dann sterbt doch. Gerade in ein paar Episoden zuvor, in 4. Mose 11, als das Volk auch so verzweifelt ist und hadert, dass sie nicht das Essen haben, das sie in Ägypten hatten, 4. Mose Kapitel 11, da sagen sie auch, sind wir denn hier, um in dieser Wüste zu sterben? Und da sagt Gott, gut, wenn ihr euch das wünscht, dann bleibt weitere 40 Jahre in der Wüste und sterbt in dieser Wüste. Denn das ist das Bild, das ihr habt. Das ist das, was ihr euch zeichnet als Leben, als Zukunft. Dann soll doch diese Zukunft auch eintreten für euch. Und das Volk befindet sich wieder in solch einer Situation. Es kommen feurige Schlangen. Sie beißen das Volk und es stirbt viel Volk aus Israel. Da kam das Volk zu Mose und sie sagten, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Und fast dachte ich mir, braucht es denn den Tod, damit man merkt, was man gemacht hat? Müssen denn Menschen sterben, damit sie einsichtig werden? Damit sie verstehen, dass den Weg, den sie gehen, dass es ein Weg des Todes ist. Und natürlich ist es leicht aus der Distanz, wenn man so diese Geschichten liest, seinerseits unzufrieden über das Volk zu werden oder ungeduldig mit dem Volk zu werden und sich die Frage zu stellen, wie kann man nur und warum haben sie oder warum haben sie nicht und was hätten sie nicht und was hätten sie tun sollen. Aber wahrscheinlich kann man das auch wiederum nur wahrnehmen und zulassen oder anerkennen, dass das der Zustand des Menschen ist oder die Neigung des Menschen, auch meine oder ihre Neigung, dass wir verzweifeln und den Tod sehen, wo eigentlich kein Tod ist, aber dadurch den Tod auf uns herabbringen. Wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bete zu dem Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose betete für das Volk. Auch interessant, keine Vorwürfe, keine Unzufriedenheit seinerseits, sondern er geht auf ihre Bitte ein. Oh, wenn ihr wollt, dass ich für euch bete, dann bete ich für euch, dann setze ich mich für euch ein, dann spreche ich mit Gott über euch oder über eure Situation. Und der Herr sprach zu Mose, mache dir eine Schlange und tu sie auf eine Stange. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Das finde ich so fantastisch, dass Gott hier wieder auf der Seite des Lebens ist. Er sagt, sie wollen leben. Sie können leben. Aber dafür müssten sie ihr Denken erneuern, ihren Blick erneuern, wegblicken von dem, was sie bisher dachten. Wir machen eine Schlange als Symbol, erhöhen sie und immer wenn einer gebissen ist, dann soll er in die Richtung dieser Schlange schauen und dadurch zum Ausdruck bringen, ja, ich vertraue darauf, dass Gott Leben bringt. Ich vertraue darauf, dass das Leben von ihm kommt, dass er eine Lösung für die Situation hat und nicht wir, nicht ich. Und es wird geschehen, jeder, der gebissen ist und sie ansieht, der wird am Leben bleiben. Nicht der Mensch bringt hier die Lösung, sondern Gott ist es, der sagt, da ist Leben, das ist der Weg zum Leben. Euer Glaube daran, dass ihr geheilt werdet, wenn ihr diese Schlange anblickt, euer Vertrauen darauf, das ist der Weg zum Leben. Und es ist vielleicht gar nicht so leicht, denn viele sind ja gestorben aufgrund dieser Schlangenbisse. Man kann auch leicht zu dem Gedanken kommen, ach, nur weil ich da irgendwo hinschaue, werde ich doch nicht gerettet. Was ist denn das für ein Schwachsinn? Wer glaubt denn sowas? Nur weil irgendwo eine Schlange aufgerichtet wird an einem Stab und ich dann hinblicke, deswegen soll ich gerettet werden? Wir sind doch des Todes, alle sterben um uns herum. Seht ihr das nicht? Das ist doch ein Humbug, das ist doch Aberglaube. Aber vielleicht der Erste, der es wagt, doch dahin zu blicken und der dann am Leben bleibt. Der wird dann zum Hoffnungsschimmer für andere, dass sie sagen, oh ja, da ist doch Leben, das ist doch der Weg. Da könnte es sein, dass wir am Leben bleiben und nicht sterben, so wie wir uns das gedacht oder letztendlich wie uns das zugesprochen haben. Und Mose machte eine Schlange von Bronze und tat sie auf die Stange. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden gebissen hatte und er schaute auf der ehernen Schlange, so blieb er am Leben. Es ist so gekommen, wie Gott es gesagt hat. Wenn jemand diesen Glauben aufgebracht hat und das Vertrauen aufgebracht hat, dass da Leben ist, dann ist es so geschehen. Und sie blieben am Leben. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in Obot. Und sie brachen auf von Obot und lagerten sich in Iye Abarim in der Wüste, die vor Moab gegen Osten ist. Und so wie diese Geschichte mit den Schlangen oder mit dieser Unzufriedenheit kam, so geht sie auch wieder. Das Volk ist wieder auf dem Weg. Sie sind auf dem Weg in das Land Kanaan. Ein Aufenthaltsort oder eine Ruheplatz ist Obot, der nächste Iye Abarim. Vers 12, von dort brachen sie auf und lagerten sich am Bach Sered. Von dort brachen sie auf und lagerten sich an der anderen Seite des Arnon, der in der Wüste ist, der aus dem Gebiet der Amoriter hervorkommt. Denn der Arnon ist die Grenze von Moab zwischen Moab und den Amoritern. Darum heißt es in dem Buch der Kämpfe des Herrn. Das Buch der Kämpfe des Herrn? Offensichtlich wurden die Kämpfe des Herrn in ein Buch aufgezeichnet. Und da werfen wir jetzt nur einen kurzen Blick rein. Bis jetzt kam das noch nie vor, dieses Buch. Es wurde uns noch nie was darüber erzählt, dass es ein Buch der Kämpfe des Herrn gibt. Aber da drin steht, das Waheb in Sufa und die Bäche des Arnon und der Abfluss der Bäche, der sich erstreckt nach dem Wohnsitz von Ar und sich anlehnt an das Gebiet von Moab. Dort befinden sie sich also. Und von dort zogen sie nach Be'er. Das ist der Brunnen, von dem der Herr zu Mose sprach, versammle das Volk und ich will ihnen Wasser geben. Damals sang Israel dieses Lied, steige herauf, Brunnen. Singt ihm zu, Brunnen, den Oberste gegraben, den die Edlen des Volkes gehöhlt haben mit dem Zepter, mit ihren Stäben. Und aus der Wüste zogen sie nach Matana. Und von Matana nach Nahaliel und von Nahaliel nach Bamoth und von Bamoth in das Tal, das im Gebiet von Moab ist, bei dem Gipfel des Pisga, der hinunterblickt auf die Fläche der Wildnis. Und Israel sandte Boten zu Sichon, dem König der Amoriter, und ließ ihm sagen, lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht auf die Äcker und in die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Dieselbe Anfrage, die Israel dem König von Edom gestellt hat. Wir wollen durch dein Gebiet ziehen, nicht nach links, nicht nach rechts, nicht durch deine Äcker, nicht durch deine Weinberge. Wir wollen dein Land und dich und dein Volk nicht belasten. Lass uns einfach nur durchziehen. Vers 23, aber Sichon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen, und Sichon sammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und kam nach Jahaz und kämpfte gegen Israel. Keine Diskussion, keine Debatte, Krieg. Und Israel schlug ihn mit der Schärfe des Schwertes und nahm sein Land in Besitz von Arnon bis an den Jabok, bis zu den Söhnen Ammon, denn die Grenze der Söhne Ammon war fest. Und Israel nahm alle Städte ein und Israel wohnte in allen Städten der Amoriter, in Heschbon und in allen seinen Tochterstädten. Denn Heschbon war die Stadt Sihons, des Königs der Amoriter, und dieser hatte gegen den früheren König von Moab gekämpft und hatte sein ganzes Land bis an den Arnon aus seiner Hand weggenommen. Hätte er doch einfach gesagt, zieht durch. Aber er wollte Krieg. Und der Krieg hat dazu geführt, dass sein Land eingenommen wurde. Das ist so wahrscheinlich eines dieser Augenblicke, wo man sich im Nachhinein denkt, hätte ich doch nur dies oder das oder jenes getan. Jetzt wäre ich nicht an dem Punkt, an dem ich mich befinde. Hätte er einfach das Volk durchziehen lassen. Auf der Straße, sie hätten sein Land nicht belastet, sie hätten sein Volk nicht belastet, sie hätten nicht mal das Wasser des Landes getrunken. Aber Sihon, der König der Amoriter, sagt Krieg, er bekommt den Krieg und damit die Niederlage. Daher sagen die Spruchdichter, Vers 27, kommt nach Heschbon, aufgebaut und befestigt wäre die Stadt Sichons. Denn Feuer ging aus von Heschbon, eine Flamme von der Stadt Sichons, es fraß Ar in Moab, die Herren der Höhen des Arnon. Wehe dir, Moab, du bist verloren, Volk des Chemosh. Er hat seine Söhne zu Flüchtlingen gemacht und seine Töchter in die Gefangenschaft Sichons geführt, des Königs der Amoriter. Das sangen noch die Spruchdichter über den König der Amoriter. Da haben wir auf sie geschossen. Heschbon ist verloren bis Dibon. Da haben wir verödet bis Nofach, das bei Medeba liegt. Und Israel wohnte im Land der Amoriter. Und Mose sandte Männer aus, um Jaser zu erkunden. Und sie nahmen seine Tochterstädte ein und er trieb die Amoriter aus, die dort waren. Und sie wandten sich hin und zogen hinauf auf dem Weg nach Baschan. Und Og, der König von Baschan, da habe ich mich gefragt, was wird denn er machen? Wie wird er denn reagieren? Klüger wie der König von Arad? Klüger wie der König der Amoriter? Wird er das Volk durchziehen lassen oder wird er kämpfen? Und Og, der König von Baschan, zog aus ihnen entgegen, er und all sein Kriegsvolk zum Kampf nach Edrei. Auch er sagt sich, ich will kämpfen. Krieg zwischen mir und Israel. Und der Herr sprach zu Mose, fürchte ihn nicht, denn in deine Hand habe ich ihn gegeben und sein ganzes Volk und sein Land. Und tu ihm, wie du Sichon, dem König der Amoriter, getan hast, der zu Heschbon wohnte. Und sie schlugen ihn und seine Söhne und sein ganzes Kriegsvolk, bis ihm kein Entkommener übrig blieb. Und sie nahmen sein Land in Besitz. wieder ein König, der anstatt den Weg der Verbrüderung, oder es hätte ja nicht mal Verbrüderung sein müssen, der einfach nur anerkennt, dass hier ein Volk auf dem Weg ist, der dieses Volk ziehen lässt, in Frieden ziehen lässt, in Frieden durch sein Land ziehen lässt. Muss ja nicht mal zusammen den Weg gehen oder einen Pakt schließen oder sich als Völker verbinden, sondern sie einfach nur durchziehen lassen. Aber auch er entscheidet sich für Krieg und auch er verliert und das Volk Israel nimmt sein Land in Besitz. Kapitel 22, Vers 1. Und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte, und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es so groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. An dieser Stelle halten wir die Geschichte an. Und genau an dem Punkt setzen wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode fort und werden dem nachspüren oder erleben und erfahren, wie wird sich der König von Moab verhalten? Was wird er tun? Wie wird er gegen das Volk vorgehen? Offensichtlich ist er in einer schwierigen Situation. Er hört, was das Volk Israel den Amoritern angetan hat. Er und sein Volk haben Angst, nicht nur Angst, ein Grauen packt die Moabiter. Das Volk Israel ist vor unseren Grenzen. Was werden sie tun? Wie werden sie sich verhalten? Und das ist jetzt die Frage. Was wird denn der König von Moab tun? Wie wird er sich verhalten? Was wird er machen? Was wird sein Volk machen? Und wie werden sie sich zu Israel und zu ihrem Gott stellen? Bis dahin wünsche ich Ihnen wie immer viel Freude beim Lesen. Viel Spaß beim Entdecken und lesen Sie nicht nur alleine, sondern schließen Sie sich mit anderen zusammen, lesen Sie gemeinsam, denn gemeinsam entdeckt man viel mehr. Vor allem gemeinsam korrigiert man sich auch beim Lesen der Geschichten und geht nicht so seinen eigenen Weg in der Interpretation oder in der Deutung dieser Geschichten. Da kann man ja manchmal auch dann in die Irre gehen, was diese Geschichten einem sagen wollen oder was sie bedeuten. Viel Freude dabei, alles Gute Ihnen und Gottes Segen und bis zum nächsten Mal bei Glaubengeschichten hier auf dem Hope Channel.